Danke, Herr, dass du unser Friede bist. Danke, Herr, dass du alles beseitigt hast.
Ja.
Und alle Trennung und Feindschaft. Ja, danke, dass wir auf dir, in dir den Grund des Friedens haben. Ja. Gib auch heute Ohren, ja, die dich hören.
Amen.
Und Herzen, die dich erfassen. Und gib uns weiche Herzen, die dich hören.
Amen.
In diesem Wort.
Ja.
Segne dieses Wort. Du sprichst zu uns.
Amen.
Wir wollen dich hören.
Amen. Herr, du hast Worte des ewigen Lebens.
Amen.
Ja, zu wem sollen wir gehen? Herr, sprich du heute Morgen dein lebendiges Wort.
Amen.
Ja, Herr, Herr, erreich du unseren Geist.
Ja.
Erreich unsere Herzen. Ja, Herr, wir wollen, dass dein Wort in uns wohnt und eingepflanzt ist.
Amen.
Ja, dass es wirklich Wirklichkeit wird.
Ja.
Ja, und dass es auch uns verändert hat.
Amen.
Fülle uns mit dir, mit deinem Geist heute Morgen.
Amen.
Danke für die Salbung, die uns alles lehrt. Oh Herr, die uns auch lehrt, in dir zu wohnen, Herr.
Ja.
Und wir in dir.
Amen.
Herr, wir beten, dass du die Augen unseres Herzens heute Morgen erleuchtest.
Amen.
Dich zu erkennen, auch deinen wunderbaren Plan zu sehen.
Amen.
Herr, gib einen Geist, gib den Geist der Weisheit und Offenbarung.
Amen.
Ja, wir wollen wirklich dein Licht haben. Amen.
Amen.
Halleluja. Ja, lobe den Herrn. Wir hatten vor kurzem die Konferenz in Bad Kissingen gehabt, wo es darum ging, dass wir im Geist zusammen aufgebaut werden zur Wohnung Gottes. Und davor hatten wir hier in Aalen schon einige Versammlungen davon gesprochen über Jerusalem, dem Ort, wo Gott wohnt. Und das passt eigentlich wunderbar zusammen. Und ich möchte das heute eigentlich einfach nochmal zusammenführen und ja, noch mehr vertiefen. Weil es ist so tief auch im Herzen Gottes. Ja, das ist jetzt auch schon 3 Wochen her, standen einige Verse an der Tafel, über die wir gar nicht groß geredet haben. Deshalb will ich sie auch am Anfang nochmal kurz bringen. Und zwar schon aus zweiten Buch Mose. Also kurz nachdem Gott sein Volk aus Ägypten rausgerettet hat, da hat der Herr gerade einen wunderbaren Sieg gegeben und die Ägypter im Meer versenkt. Ja? Und sie loben den Herrn. Und in diesem Loblied gibt es auch einige wunderbare Stellen, die ich gerne nochmal lesen will. Das ist 2. Mose 15, Vers 13 und Vers 17. Das hat, können wir es zusammen nach der Elberfeld-Übersetzung lesen. Ja, 13. In deiner Gnade hast du geleitet das Volk, das du erlöst, hast es durch deine Stärke geführt zu deiner heiligen Wohnung. Du wirst sie bringen, Vers 17, du wirst sie bringen und pflanzen auf den Berg deines Erdreichs, die Städte, die du, Herr, zu deiner Wohnung gemacht hast, das Heiligtum, Herr, das deine Hände bereitet haben. Und noch eine Stelle aus Kapitel 29 in 2. Mose, Vers 45 und 46. Ich werde mitten unter den Söhnen Israel wohnen und ihr Gott sein. Und sie werden erkennen, dass ich der Herr, ihr Gott bin, der ich sie aus dem Land Ägypten herausgeführt habe, um mitten unter ihnen zu wohnen.
Ich, der Herr, ihr Gott.
Gott zeigt sehr klar, was seine Absicht war, warum er das Volk aus Ägypten überhaupt rausgerufen hat. Sein Ziel war, um mitten unter ihnen zu wohnen. Dafür hat er sie gerettet. Wie ist es heute mit uns Christen? Der Herr hat uns auch gerettet. Aus der Welt, aus dem Machtbereich Satans. Ja? Lobe den Herrn für jeden, der diese Errettung erfahren hat und Jesus als seinen Erretter angenommen hat und rausgekommen ist aus dem heutigen Ägypten, dem System dieser Welt, dem System Satans. Aber wozu hat der Herr uns gerettet? Wozu hat er uns herausgerettet aus dieser Welt? Die Frage ist einfach jetzt beantwortet. Auch wir sind berufen und errettet, damit Gott in unserer Mitte wohnen kann. Er hat diesen Wunsch. Ja, das Neue Testament zeigt es genauso. Die Gemeinde, die entsteht, ist das Haus Gottes. Bis zum Ende sehen wir, Gott will unter uns wohnen. Dieser Wunsch ist so tief im Herzen Gottes. Und ja, wir müssen uns fragen, wie tief ist der Wunsch in unserem Herzen? Wie bewusst sind wir uns, dass Gott hier in unserer Mitte wohnen will? Und nicht nur in mir alleine. Es hat mich sehr traurig gemacht. Ich habe gestern von einer Schwester gehört, die sogar in der Gemeinde aufgewachsen ist, die dieses Wort sicher schon oft gehört hat, die gesagt hat, ja, sie geht nur einmal sonntags zur Versammlung und es reicht ihr. Ansonsten pflegt sie einfach ihre persönliche Beziehung mit Gott. Das ist ihr das Wichtigste. Und dann hat sie quasi schon alles. Ja. Aber wir haben gelesen, Epheser, wir sollen zusammen aufgebaut werden, zur Wohnung Gottes im Geist. Und mich hat das Wort sehr angesprochen, was wir vor einigen Wochen hier hatten. Dieser Aufbau geschieht nicht, indem ich sonntags mich mal 2 Stunden hier zusammen in einen Raum setze und dann mir was anhöre und dann gehe ich wieder nach Hause und das war's. Und dann lebe ich mein persönliches Christenleben. Weiß nicht, in vielen christlichen Kirchen ist das gang und gäbe. Das ist eigentlich der Standard. Ja. So wird es in der Regel gelebt. Aber so wird nicht die Gemeinde aufgebaut. So werden wir nicht zusammengefügt zum Haus Gottes. Weiß nicht, Philipp hat mir das vor kurzem mal erzählt. Er kennt es, Graz, wo er herkommt, in der Gemeinde. Nennt sich auch Gemeinde, aber weißt du, es gibt diesen Mangel, es gibt keinen Aufbau. Man weiß gar nicht, was der andere macht. Hat keine Ahnung. Ja, es ist, du weißt gar nicht, wo er steht. Und es macht jeder auch sein eigenes. Es ist, ich will niemanden anklagen. Ich möchte aber diese Ablenkung, die der Feind immer wieder schafft, die möchte ich eigentlich hier betonen oder zeigen. Ja? Wir dürfen das nicht einfach so zulassen. Und denken, es reicht aus, wir treffen uns einmal am Sonntag hier und dann leben wir unser Christenleben. Das ist nicht, was Gott zu seinem Ziel bringt. Er will, dass wir zusammen aufgebaut werden, zur Wohnung Gottes. Aufgebaut. Ja, ich kämpfe selber darum, dass wir mehr Gemeinschaft unter der Woche haben. Ja. Wir kämpfen darum, dass wir freitags es schaffen, in Versammlung zu kommen. Jeder, der im Gemeinde-WhatsApp-Gruppe ist, sieht immer wieder Fels aus. Ja. Schade. Aber ich gebe nicht auf. Ich glaube in der Herrschaft, weil wir brauchen diesen Aufbau. Das führt zu Gottes Ziel. Und der Herr will es wirklich haben. Herr Jesus Christus. Amen. Ja, vielleicht komme ich nochmal hier zurück. Es ist sehr bezeichnend schon in 2. Mose 15 sagt der Herr aber auch, seine Wohnung ist nicht irgendwo, nicht überall. Ja. Dort erwähnt er, heißt es gleich, du wirst sie bringen, Vers 17, und pflanzen auf den Berg deines Erbteils. Die Stätte, die du, Herr, zu deiner Wohnung gemacht hast, das Heiligtum, Herr, das deine Hände bereitet haben. Der Herr hat einen Ort erwählt. Das hat er von Anfang an gesagt. Eine Stätte, den Berg seines Erbteils, den er erwählt hat. Wisst ihr, in diesen vielen Jahrhunderten danach sogar, hatte das Volk diesen Berg gar nicht mehr vor Augen, dass Gott eine Stätte erwählt hat. Das Zelt Gottes, die Bundeslade, das Zeugnis wurde mal hier und da hingetragen. Ja, Gott wohnt halt mal hier, dann wohnt er mal wieder da. Wo wohnt er denn? Ja. War nicht so klar. Wo wohnt er denn? Gott wohnt nicht überall. Ja. Und lob den Herrn. Es gab einen David, der erkannt hat, Gott will in Jerusalem wohnen. Dazu lese ich auch eine Stelle. 1. Chronik 23, Vers 25. Erste Chronik, Kapitel 23, Vers 25. Wer es hat, darf mitlesen. Denn David sagte, der Herr, der Gott Israels, hat seinem Volk Ruhe verschafft. Und er wohnt in Jerusalem für ewig. Amen. Und er wohnt in Jerusalem für ewig. Lob den Herrn. Damit war es so klar. Gott hat einen Ort erwählt und er wird es auch auf ewig nicht ändern. Tatsächlich, in der Ewigkeit gibt es das neue Jerusalem. Immer noch Jerusalem. Ein bisschen andere Form, aber er hat gesehen, Gott hat einen Ort erwählt. Und das ändert er nicht. Und vielleicht ist euch was aufgefallen, in den Versen, die wir aus Esra gelesen haben. Ihr kennt die Verse wahrscheinlich schon. Zumindest die aus Esra 1 haben wir in der Konferenz sehr oft gelesen. Was mir dort aufgefallen ist, hier wird immer wieder betont, Gott wohnt in Jerusalem. Seine Wohnung ist nicht irgendwo, sie ist in Jerusalem. Ja? Esra 7. In jedem Vers wird es wiederholt, die Wohnung, die in Jerusalem ist. Ja? Und das Haus Gottes, das in Jerusalem ist, auf dem Altar des Hauses eures Gottes, das in Jerusalem ist. Ich habe mal nachgeschaut, es wird über 12 Mal erwähnt, ja, 15 Mal, glaube ich, in Esra. Ja? Und davor, außer David, in der ganzen Zeit danach wird es gar nicht erwähnt, dass das Haus Gottes in Jerusalem ist. Gut, ehrlich gesagt war es ja auch nicht notwendig, weil es war ja da. Das Haus Gottes stand in Jerusalem und eigentlich war es klar. Aber hier war es gar nicht mehr klar. Dem Volk Gottes war das nicht mehr klar, dass das Haus Gottes in Jerusalem ist. Es wurde zerstört. Und das Volk war zerstreut in alle Richtungen, überall hin in Babylon. Ja? Und ihnen war nicht mehr bewusst, wo das Haus Gottes ist. Und deshalb muss es hier Gott so betonen: Mein Haus ist in Jerusalem. Warum reden wir heute so viel darüber? Warum betonen wir so sehr, die Gemeinde ist nicht alles und überall? Weil heute haben wir dasselbe Problem. Heute haben wir einen Zustand, wo das Volk Gottes zerstreut ist. Und man ist sich nicht mehr klar, wo will Gott eigentlich sein Haus haben? Wie soll eigentlich sein Haus aussehen? Wo ist denn sein Haus? Wo ist denn die Gemeinde? Überall. Versammeln sich zwei, drei Christen, irgendwo ist die Gemeinde da. Ist es so? Wo baut Gott? Es ist sehr bezeichnend. Dieses Bild im Alten Testament ist nicht umsonst gegeben. Es ist uns gegeben. Wir müssen das heute verinnerlichen. Wir können nicht überall die Gemeinde bauen. Nicht auf jeder Grundlage. Es geht nicht. Heute wird es eigentlich im Volk Gottes oft so verkündet. Alles ist Gemeinde, überall sind Gläubige da. Ja, es gab viele Gläubige. Das Volk Gottes war überall. War deshalb überall das Haus Gottes. Überall, wo ein paar vom Volk Israel waren, da ist auch das Haus Gottes. Ist es so? Ja, heute überall, wo Christen sind, da sind Christen, versammeln sich auch. Ja? Sie haben auch dort angefangen, Synagogen zu machen, also sich zu treffen, zusammen die Bibel zu lesen, irgendwo ihren Glauben zu praktizieren. Sie haben Synagogen. Ist es das Haus Gottes?
Nein.
Danke. Herr Jesus, ich will nicht etwas kritisieren. Ich möchte aber den Plan Gottes, den müssen wir verkünden. Wir müssen das heute verkünden. Es ist so umkämpft. Jerusalem ist wirklich umkämpft. Damals, als David Jerusalem eingenommen, das war die schwerste Stadt einzunehmen im guten Land. Und die Stadt hieß bevor sie Jerusalem hieß, hieß sie Jebus. Und Jebus heißt, das heißt sogar zertreten, niedergetreten, glattgetreten. Der Feind will Jerusalem niedertreten, zertreten. Er will es weghaben, weil es in Gottes Herzen ist. Er weiß, das ist das, was Gott am meisten möchte. Aber Satan, er will es heute immer noch zertreten. Heute, der Stamm der Gemeinde wird zertreten vom Feind. Er versucht es, darauf rumzutrampeln, die Gemeinde schlecht zu machen. Wenn du davon redest, Gott wohnt nicht überall, er hat einen Ort erwähnt, dann wirst du schon schief angeschaut. Herr Jesus Christus, und dabei ist es so wunderbar. Jerusalem ist so wunderbar. Möge der Herr uns die Augen dafür öffnen, es zu sehen. Es ist Gott so ein Anliegen. Und wir müssen es heute mehr verkünden, als es Paulus damals verkündet hat. Zu seiner Zeit war das nicht so schwierig. Ja, dort wurde es gebaut. Die Gemeinde in Einheit wurde gebaut durch den Geist. Er hat es wunderbar beschrieben. Aber es war eine Zeit, da gab es wenig Diskussionen. Ja? Da war das Volk Gottes noch nicht so zerstreut. Gab es an einem Ort nur eine Gemeinde, da kamen sie zusammen, haben sie den Grund des Friedens gesucht und auch erfahren. Ja, heute ist alles ziemlich verbessert. Und heute müssen wir auch betonen, das Haus Gottes ist in Jerusalem. Es gibt einen Ort, einen Grund, deswegen, da ist das Haus, da will der Herr bauen. Deshalb betonen wir das so sehr. Herr Jesus.
Amen.
Und ich habe es jetzt schon erwähnt, so wie der alte Name Jerusalems, nämlich Jebus, dieses Niedergetreten, eine Bedeutung hatte, eine geistliche Bedeutung, was der Feind mit diesem Ort macht, nämlich Niedertreten. So hat auch der Name, den der Herr dieser Stadt gegeben hat, Jerusalem, eine sehr wichtige Bedeutung. Ja. Jerusalem, das heißt Salem, heißt Friede und Jero heißt Grund, Grundlage oder Feste des Friedens, also eine Befestigung. Da gibt es einen festen Stand, eine feste Grundlage für den Frieden. Denn für Jerusalem ist Friede sehr wichtig. Wir brauchen Friede. Jeden Brief, den Paulus an die Gemeinden geschrieben hat, wie hat er den begonnen?
Gnade und
Friede. Amen. Genau. Oder sage ich vermehrt. Ja. Wenn man die Gnade betont, die Gnade haben wir auch schon sehr genossen, aber nicht nur die Gnade, sondern auch Friede. Weil die Gemeinde braucht Friede. Damit die Gemeinde aufgebaut werden kann, braucht sie Frieden. Angenommen, wir haben keinen Frieden miteinander. Claudia. Jetzt haben wir irgendwas jetzt zwischen uns, wir haben keinen Frieden. Was passiert dann?
Ich
habe das gestört. Ja. Kommen wir deshalb nicht mehr hierher? Wahrscheinlich nicht. Ich denke, wir werden uns immer noch hier zusammensetzen. Ich denke, das wird nicht gleich passieren. Aber können wir in diesem Zustand miteinander aufgebaut werden? Das stimmt. Das ist, sobald der Friede irgendwo weg ist, ist der Aufbau verhindert. Das ist so, du kannst nicht ohne Frieden aufbauen. Das ist, es hält nicht aneinander, es geht gar nicht. Wenn immer der Friede geraubt wird, irgendwo, in irgendeiner Beziehung, sei es vielleicht nur zwischen uns beiden, dann wird hier der Aufbau stoppen. Wir beide werden in dieser, ohne Frieden werden wir beide keinen Aufbau miteinander erleben. Wir können jahrelang in einer Versammlung sitzen, wir können hier Gottesdienste abhalten, wir können zusammen beten, wir können Lieder singen, aber wir haben im Herzen keinen Frieden. Wir werden nicht aufgebaut. Die Wohnung Gottes wird nicht gebaut. Und deshalb kann Jerusalem nur auf der Grundlage des, überhaupt ein Grund des Friedens, es braucht Frieden für diesen Aufbau. Das zeigt auch Epheserbrief, ja? 2, was wir gelesen haben. Es ist am Ende, das haben wir gelesen, wir werden aufgebaut zusammen zur Wohnung Gottes im Geist. Aber wie beginnt es? Wie kommen wir? Er ist unser Friede. Lob den Herrn. Er ist unser Friede. Das ist die Basis, dass wir zusammen aufgebaut werden zur Wohnung Gottes im Geist. Wir brauchen diesen Frieden. Und es ist nicht nur irgendein Friede. Dieser Friede ist nicht, du kannst nicht vieles, es gibt Friedensbewegungen, die ganze Welt sucht Friede, aber wir haben einen anderen Frieden. Unser Friede hat einen Grund. Was ist der Grund des Friedens? Was ist der Grund unseres Friedens?
Sein Kreuz.
Amen. Es ist wirklich Christus. Sein Kreuz ist der Grund unseres Friedens. Lass uns das nochmal hier anschauen. Ja, vielleicht sogar ein bisschen weiter vorne, ab Vers 11 schon, wo dieser Abschnitt beginnt, da sagt er, deshalb denkt daran, dass ihr einst die Nationen im Fleisch Unbeschnittene genannt von der sogenannten Beschneidung, die mit der Hand am Fleisch geschieht, dass ihr zu jener Zeit von Christus getrennt wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und fremd den Bündnissen der Verheißung, ohne Hoffnung und ohne Gott in der Welt. Nun aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst ferne wart, nahe geworden in dem Blut Christi. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eines gemacht und die trennende Mauer niedergerissen hat, die dazwischen stand, nämlich die Feindschaft, indem er in seinem Fleisch das Gesetz der Gebote in Satzungen vernichtet hat, um in sich selbst die zwei zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu machen und die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, durch das er die Feindschaft getötet hat. Paulus spricht hier von dem Problem, dass einige der Gläubigen aus der Beschneidung waren. Sie waren Juden, beschnitten. Und es gab auch hier eine Reihe von Gläubigen, viele sogar, aus der Nichtbeschneidung. Sie waren von den Nationen, die von den Juden getrennt waren. Und das war zu seiner Zeit der größte Konflikt. Wie können Juden und Griechen zusammen zu einer Wohnung Gottes aufgebaut werden? Die Juden, die so viele Gesetze haben, die leider viele hatten immer noch versucht, das Gesetz Mose einzuhalten. Ja? Sie hatten sich nach der Bibel gerichtet, wollten schriftgemäß alles tun und haben das gelebt. Und dann gab es die Griechen, die hatten gar kein Problem. Die haben Schweinefleisch gegessen, ja, die haben alle möglichen Dinge gemacht, ja, die haben sich darüber gar keine Gedanken gemacht. Ja? Und jetzt sollst du zusammen aufgebaut werden. Der Hintergrund war extrem. Viel schlimmer als Rumänien und Deutsche. Ja? Oder Ukraine. Extremst unterschiedlich. Ja? Oder Schweizer. Ja, genau. Österreicher und Deutsche. Ja, guck mal, die hatten auch eine gute Übung. Erfahrt ihr den Grund des Friedens hoffentlich. Ja? Das Kreuz, es ist daneben. Ja. Wir brauchen es heute auch. Aber es war so ein massives Problem. Und Geschwister, heute, leider muss ich sagen, viele Bibellehrer würden sagen, wir machen einfach eine jüdische Gemeinde, messianisch, können wir das machen, und wir machen eine für die Nationen. Wir machen noch eine rumänische. Ihr tut euch mit der Sprache viel leichter. Ja? Gibt es keine Verständnisprobleme. Das ist doch viel leichter. Warum machen wir das nicht? Warum machen wir das nicht? Weil es nicht weiß, was Gott will. Dann bauen wir irgendwas, aber wir bauen nicht in Jerusalem. Wenn wir das machen, bauen wir nicht in Jerusalem. Dann kommen wir nicht auf den Grund des Friedens. Dann baue ich meine Gemeinde mit denen, die meinen Frieden vielleicht mögen, aber es ist nicht der Grund, den der Herr gelegt hat an seinem Kreuz. Das ist sehr, sehr klar. Und das Wort zeigt, wir haben gar keine Wahl. Wir müssen zu dieser Grundlage kommen. Sonst bauen wir niemals das Haus des Herrn in Jerusalem auf. Wir müssen zu dieser Grundlage kommen. Wir müssen zu diesem Kreuz kommen. Zu dem Herrn, der unser Friede ist, als der Gekreuzigte. Ja, es gibt gar keine Ausweichmöglichkeit. O Herr Jesus. Und dort, lobt den Herrn, ist die trennende Mauer niedergerissen. Was bedeutet das Kreuz? Hier ist die Feindschaft getötet. Hier ist mein alter Mensch getötet. Ist der Gegenüber von uns ist ein Friedhof. Ja. Da liegen viele Menschen, wenn du da drüber läufst, so friedlich. Ja. Kann man schön spazieren gehen, das ist ganz friedlich. Die streiten nicht mehr miteinander. Da liegen vielleicht auch manche Ehepaare, die haben sich ihr ganzes Leben gestritten. Da streiten sie nicht mehr. Liegen friedlich nebeneinander viele Jahre. Die einzige Lösung für unseren alten Menschen. Der Friedhof. Ja? Unsere Natur findet nur dort Frieden. Im Tod. Sie ist nicht. Der Herr sagt zu den Menschen, sie haben den Weg des Friedens nicht erkannt. Sie finden den Weg des Friedens nicht. Der alte Mensch kann keinen Frieden halten. Er findet erst Frieden, wenn er am Kreuz beendet wird. Da ist die Feindschaft beendet. Aber lob den Herrn, wir haben einen Gott der Auferstehung. Wir liegen nicht alle da drüben.
Amen.
Das ist wunderbar, dass der Tod nicht das Ende ist beim Herrn, sondern er ist ein Gott der Auferstehung. Und er hat uns viele zu einem neuen Menschen geschafft und Frieden gemacht. Und dahin ruft der Herr uns immer wieder. Komme hinein in den neuen Menschen. Da ist Frieden. Ja, wir hatten auch dieses wunderbare Wort. Die Gemeinde heißt eigentlich die Herausgerufene. Aus was werden wir denn herausgerufen? Der Herr ruft uns aus unserem alten Menschen heraus.
Amen.
Er ruft uns hin zur Grundlage des Friedens. Weißt du, Ursula, gell, man, ist nicht immer so leicht mit dem Kalle. Aber selbst euch ruft der Herr immer wieder auf die Grundlage des Friedens heraus. Jeden Tag ruft er euch. Der Herr sagt mal, wer mir nachfolgen will, nehme sein Kreuz auf sich, wie oft? Einmal die Woche? Was sagt er? In Lukas.
Täglich.
Nehme sein Kreuz auf sich täglich. Er ruft uns täglich zu dieser Grundlage des Friedens. Komm mal an das Kreuz. Lass dein eigenes. Nimm mich als dein Friede. Also ich habe auch mal mit Brüder WG zusammengewohnt. Wir haben viel auf diese Grundlage gebraucht und erfahren. Und wurden so zusammen aufgebaut. Zur Wohnung Gottes im Geist. Lob den Herrn für diesen Weg.
Amen.